connection established.
Die Menschenrechte sind ein unveräußerbares Gut und eine große Errungenschaft der Menschheit. Fast alle Länder der Welt haben sich dazu verpflichtet, sie zu achten. Und doch werden sie tagtäglich verletzt. Von Staaten, die Minderheiten, Andersdenkende oder Frauen unterdrücken, foltern und töten. Zudem werden die Menschenrechte gegenwärtig in zahlreichen Kriegen verletzt. Zivilisten angegriffen und Kriegsverbrechen begangen. Sind die Menschenrechte auf dem Rückzug? Darüber rede ich mit dem Menschenrechtsexperten Professor Manfred Nowak. Laut dem jüngsten Jahresbericht von Amnesty International hat sich die Menschenrechtslage in der Welt stark verschlechtert. Woran liegt das?
Da sind viele Ursachen dafür, aber vor allem die Polarisierung in der Gesellschaft, die Zunahme von Diktaturen, die Zunahme von bewaffneten Konflikten. Der Klimawandel hat menschenrechtliche Auswirkungen, die Migration, aber natürlich auch das neoliberale Wirtschaftssystem spielt eine wesentliche Rolle auch in der Verschlechterung der Menschenrechte. Mhm.
Gehören Sie zu denjenigen, die nach dem Ende des Kalten Krieges gehofft haben, dass all das, wovon Sie gerade gesprochen haben, die gewaltigen Migrationsströme, die Konflikte, die Unruhen, die Polarisierungen, die sich verstärkende Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich, dass alles das nicht eintreten würde, sondern dass wir uns stattdessen einer globalen Wohlstandszivilisation mit gleichen Werten annähern würden? Haben Sie mal daran geglaubt?
Also wir haben schon wirklich die Überzeugung gehabt, jetzt ist nach dem Ende des Kalten Krieges die Möglichkeit, das neue internationale System, das die Vereinten Nationen im Jahr 1945 versprochen haben, wirklich in die Praxis umzusetzen. Also das war wirklich die Überzeugung vieler Menschen, die in diesem Bereich gearbeitet haben. Wir haben dann 1993 in Wien die Weltmenschenrechtskonferenz abgehalten, die ja genau das zum Inhalt hatte, jetzt zu sehen, dass wir eine neue Weltordnung aufbauen, die auf den Prinzipien von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaat beruht.
Mhm. Sie selber haben in vielen Funktionen daran mitgearbeitet, darauf hingewirkt. Sie sind ein Wolf, der viel Schnee gesehen hat, einer der wichtigsten Menschenrechtsexperten im deutschsprachigen Raum. Wenn Sie diese ganze Entwicklung über diese vielen Jahrzehnte ja nicht nur beobachtet, sondern quasi mitgestaltet, mitbegleitet haben, was ist denn so dermaßen dramatisch schiefgelaufen, dass die Träume und Hoffnungen, die man Anfang der 90er Jahre gehabt hat, dass sie nicht Realität wurden?
1989 war ein ganz wichtiges Jahr, Ende des Kalten Krieges, gleichzeitig die Erfindung des Internet und auch der Washington-Konsensus, der wirklich das neoliberale Wirtschaftssystem zu dem Dominierenden gemacht hat. Wenn man das alles zusammen denkt mit der Globalisierung, dann hat das dazu geführt, dass einfach der Unterschied zwischen Arm und Reich, das ist explodiert in dieser Zeit. Also wir haben ja in Europa zur Zeit des Kalten Krieges eigentlich in den meisten westlichen Staaten auch eine soziale Marktwirtschaft gehabt, wie das in Deutschland geheißen hat, oder die Le Trente Glorieuse in Frankreich, wo der Unterschied zwischen den Ärmsten und den Reichsten im Wesentlichen gleich geblieben ist, auf einem relativ niedrigen Niveau, und dann ist es massiv gestiegen. Und das hat natürlich den demokratischen Konsens und auch den sozialen Zusammenhalt in den Gesellschaften untergraben. Thomas Piketty sagt das in seinem Kapitalismus im 21. Jahrhundert natürlich sehr, sehr deutlich, dass das ganz wesentliche menschenrechtliche Konsequenzen mit sich gebracht hat. Mhm. Aber es gab natürlich noch viele andere Gründe.
Ja, Sie legen den Fokus jetzt auf die soziale Frage, dass man sagt, ja. Entgegen den Hoffnungen, die man damals gehabt hat, hat der Neoliberalismus dafür gesorgt, dass die soziale Frage nicht global gelöst wurde oder dass sich Arm und Reich stärker angenähert haben. Im Gegenteil, dass es sich stärker polarisiert hat. Wenn ich jetzt jüngste Befragungen angucke, es gibt ja jedes Jahr diesen World Values Survey, wo die Leute überall in der Welt nach ihren Werten und Lebensvorstellungen gefragt werden. 400.000 Leute in 76 Ländern. Und das neueste Ergebnis zeigt, die Vorstellungen von Werten gehen immer weiter auseinander. Wir haben also nicht nur ein Verteilungsproblem, ja, ganz, ganz offensichtlich arbeiten auch die kulturellen Traditionen und die Werte ebenfalls gegeneinander. Wir haben es also nicht, wie wir damals gedacht haben, mit einer Vereinigung oder Angleichung zu tun, sondern im Augenblick haben wir ganz, ganz starke Fliehkräfte, die das Ganze immer weiter auseinander treiben. Liegt das einzig und allein oder in erster Linie an sozialen Dingen? Oder könnte es auch sein, dass wir uns als damals noch so stark dominierender Westen etwas vorgemacht haben, dass wir gedacht haben, die Leute wollen alle so leben wie wir?
Ja, es ist natürlich schon im Vordergrund gestanden und das war unsere Hoffnung auch, dass nach dem Ende der kommunistischen Regime in Mittel- und Osteuropa nun doch ein anderes System kommt, dass aber das in Wirklichkeit der Sieg der Demokratie über die Diktatur des Liberalismus, also die liberale Demokratie über eine autoritäre, dass das nicht so sehr mit dem Wirtschaftssystem verbunden ist. Und in Wirklichkeit haben die Amerikaner damals vor allem gesagt, also ja, Ende der Geschichte und dieser Dinge. Das heißt, dass in Wirklichkeit der Kapitalismus den Kommunismus besiegt hat und das ist in den Vordergrund gerückt. Und bei vielen ist das auch so angekommen, dass die Menschenrechte eigentlich eng verbunden wären mit einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, was sie aber nicht sind. Und deswegen finden viele andere Völker, Regionen, die sagen, also uns wurde jetzt der Kapitalismus gemeinsam mit den Menschenrechten übergestülpt, oktroyiert. Ja. Und das wären alles nur westliche Werte und das ist aber in Wirklichkeit falsch.
Ja, also der Kapitalismus war viel, viel erfolgreicher als die Menschenrechte.
Ja.
Versuchen Sie noch mal genauer zu erklären, warum die Menschenrechte es so schwierig hatten. Weil wir haben ja erlebt und Sie selber aus allernächster Nähe, ja, auch als Beteiligter daran, wie die UNO sich im Hinblick auf Menschenrechte immer stärker erweitert hat über die letzten Jahrzehnte, sensibler geworden ist, immer mehr Aspekte mit aufgenommen hat in die Menschenrechte. Wir haben aber gleichzeitig erlebt, dass das nur auf dem Papier passiert ist und dass in der Realität dem eigentlich nicht entsprechend etwas gefolgt ist, sondern im Gegenteil, dass wir es in letzter Zeit ganz verstärkt damit zu tun haben, dass Menschenrechte in vielen Konflikten, Spannungen, immer weniger eingehalten werden, immer stärker mit Füßen getreten werden?
Naja, historisch würde ich dem widersprechen. Also ich glaube, dass zur Zeit des Kalten Krieges, wenn wir jetzt in Retrospektive uns das ansehen, viel, viel mehr erreicht wurde, als man eigentlich gedacht hat. Also das Ende des Kolonialismus war das Ergebnis des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Wenn Sie an die lateinamerikanischen Militärdiktaturen denken, die wirklich dann durch Demokratien ersetzt wurden, auf der Basis einer Menschenrechtsagenda. Das Ende des Apartheid-Regimes in Südafrika und so weiter. Und gleichzeitig wurde aber auch, obwohl es so wirklich große Unterschiede gab in der Auffassung, was sind Menschenrechte zwischen den kommunistischen Regimen und den westlichen und den südlichen Staaten, dass trotzdem in dieser Zeit die großen internationalen Konventionen mit Konsens angenommen wurden. Das heißt also, die Verrechtlichung der Menschenrechte ist in diesen 40, 45 Jahren wirklich passiert. Das heißt, wir haben in dieser Zeit eigentlich viel mehr erreicht, als wir gedacht haben. Und jetzt ging es darum, das auch in jenen Staaten durchzusetzen, die eben bisher Menschenrechte massiv verletzt haben, ob das jetzt in den ehemaligen kommunistischen Staaten war oder auch in Afrika oder Asien etc. Und dann in den 90er Jahren war die große Euphorie, jetzt ist diese Möglichkeit geschaffen. Wir haben ja vieles Neue geschaffen, das Hochkommissariat für Menschenrechte der UNO ist ein Ergebnis der Wiener Weltkonferenz, den Internationalen Strafgerichtshof. Zum ersten Mal, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sogar aktiv wurde, um Menschenrechte zu schützen. Das gab es vorher nicht, weil der Sicherheitsrat in der Zeit des Kalten Krieges ja eigentlich immer von dem Veto der USA oder der Sowjetunion blockiert wurde und so weiter. Also wir haben sehr vieles geschafft und dann kam das 21. Jahrhundert und 9/11 hat einfach sehr, sehr viel Negatives bewirkt, dass jetzt eigentlich die Sicherheit im Vordergrund stand, die Sicherheit gegenüber dem Terrorismus, dem weltweiten Terrorismus, der sogenannte War on Terror, den die Bush-Regierung vom Zaun gebrochen hat eigentlich. Und das hat sehr, sehr viel verändert.
Wenn man dort ins Detail geht, und damit haben Sie sich auch ausgiebig beschäftigt, dann sieht man, dass die westlichen kapitalistischen Länder seit dem 18. Jahrhundert, teilweise seit dem 17. Jahrhundert für die Freiheitsrechte sich in erster Linie eingesetzt haben und die kommunistischen Länder für die Sozialrechte. Und dass sie sich in der Systemkonkurrenz wechselseitig mit dem je überlegenen System bedroht haben, was genau dem Gesamtprozess irgendwo ganz gut getan hat. Und das Wegfallen der Systemkonfrontation hat eben nicht zur großen Harmonie geführt, sondern hat den ganzen Prozess tendenziell doch eher ins Stocken geraten lassen, als dass es zu den erwünschten Weiterentwicklungen gekommen ist. Das ist ein interessanter Aspekt. Das zweite ist, dass Sie, so wie Sie das gerade beschrieben haben, Beispiel der Irakkrieg von George W. Bush, gesagt haben, der Westen hat schon eine erhebliche Mitschuld daran, dass es zu dieser erwünschten Entwicklung nicht gekommen ist. Es ist also nicht einfach nur das Entstehen von Autokratien, sondern wir selbst haben es mit verbockt.
Ganz sicher. Also ich glaube, dass die USA als die einzig verbliebene Weltmacht nach 1989 schon auf eine sehr arrogante Weise mit der Russischen Föderation umgegangen ist, damals auch noch mit China. Und dass das und auf eine arrogante Weise, indem man ihm gesagt hat, das ist das einzig wirkliche Wirtschaftssystem und das Wirtschaftssystem gemeinsam mit der liberalen Demokratie, das ist jetzt das, was wir in der gesamten Welt verbreiten wollen. Und eben genau diese Verbindung des Kapitalismus mit den Menschenrechten hat den Menschenrechten nicht gut getan, weil sie dadurch genauso angegriffen wurden wie das kapitalistische System und diese doch sehr arrogante Art und Weise, wie das den Afrikanern, aber auch Asiaten einfach empfohlen wurde und zum Teil ja auch mit Druck dort umgesetzt wurde.
Ich finde die Frage interessant, inwiefern der Kapitalismus und die Menschenrechte nun zusammenhängen und inwiefern sie nicht zusammenhängen. Ja. Also wenn man sich die westliche Tradition anschaut, dann hängen sie sehr eng miteinander zusammen. Also die Entwicklung der Menschenrechte, der Kampf des Bürgertums gegen den Adel im 18. Jahrhundert, dann das allmähliche sich durchsetzen parlamentarischer Demokratien. Vieles von dem wäre wahrscheinlich nicht gekommen, wenn es die erste industrielle Revolution nicht gegeben hätte, die dem Bürgertum die wirtschaftliche Macht brachte, eine politische Macht einzufordern. Und insofern ist in unserer Geschichte die Entstehung der Menschenrechte eigentlich ziemlich eng mit dem Kapitalismus verknüpft und mit dem Aufstieg des Bürgertums. Und das Interessante ist, und das finde ich aus philosophischer Sicht interessant, wir denken die Menschenrechte in unserer Tradition, Sie dürfen dann gerne sagen, warum es vielleicht die einzige ist, oder aber sozusagen in der historischen Entwicklung immer vom Individuum aus. Also ganz am Anfang ging es bei den Menschenrechten, also die ältesten eingeforderten Rechte waren letztlich das Recht auf Besitz und auch das Recht, diesen Besitz mit der Waffe zu verteidigen. Ja, es ging also am Anfang um den Schutz des Bürgertums, das zu wirtschaftlicher Macht gekommen war, gegen die Willkür des Adels und die Willkür der katholischen Kirche.
Ja.
Und so entsteht in unserer Tradition das Konzept von Grundrechten, Bürgerrechten, Menschenrechten und gemeint sind freie, weiße Besitzbürger. In der Französischen Revolution der Idee nach alle Bürger. Ja, und schon, wenn die Rede von den Frauen war, wurde es problematisch. Genau. Ja, dann bezahlte man schon mal mit dem Leben, wenn man die gleichen Rechte auch für die Frauen eingefordert hat. Aber diese individualistische Tradition, die ist sehr stark und die ist grundgelegt worden von Philosophen. Ja, bei Thomas Hobbes ist der Mensch ein Einzelgänger. Bei John Locke ist der Mensch ein Einzelgänger. Bei Rousseau ist der Mensch ein Einzelgänger. Das heißt also, diese einzelgängerische, individualistische Tradition steckt dahinter. Ich muss geschützt werden in meinen Freiheiten und ich denke immer vom Einzelnen aus. Und jetzt wissen wir ja, biologisch ist das jetzt ein bisschen unsauber. Ja, weil Menschen sind keine einzelgängerischen Wesen. Menschen sind keine Schneeleoparden. Ja, Menschen leben in Hordenverbänden und haben das wahrscheinlich, seit es Menschen gibt, immer getan. Und deswegen ist ja der interessante Gedankengang von Immanuel Kant gewesen, die Menschenrechte nicht aus der Natur des Menschen zu erklären, ja, sondern aus der Fähigkeit des Menschen zur Vernunft,
ja.
Ja, die ihm Freiheit ermöglicht. Und die Würde kommt dem Menschen nicht von Natur aus zu, sondern qua der Freiheit der Vernunft, die er hat. Und auf dieser Basis sind ja die Menschenrechte später formuliert worden. Das kann man so formulieren, oder? Kann man sagen, Kant ist der jetzt hier im Jubiläumsjahr, ja, der eigentliche moderne Vater der Menschenrechte?
Nein, ich glaube, es gibt viele Väter, ich glaube, wenige Mütter der Menschenrechte, wenn Sie ans 18., 19. Jahrhundert denken. Aber ich würde John Locke zu einem der wichtigsten zählen, der eben gesagt hat, von Natur aus haben wir Rechte und es ging nicht nur um Eigentum, sondern Leben, Freiheit und Besitz. Das waren so die drei wesentlichen und Besitz im weitesten Sinn. Im Naturzustand herrscht der Krieg aller gegen alle. Deswegen müssen wir politische Gemeinschaften, also Staaten gründen, damit eben die Menschen nicht mehr selbst ihre Rechte gegenüber anderen durchsetzen, sondern der Staat eben jetzt dafür sorgt, dass die natürlichen, angeborenen Rechte umgesetzt werden. Und das war in der amerikanischen Revolution, hat das eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil dort man ja nach dem Ende der britischen Kolonialherrschaft also wirklich begonnen hat, neue Gesellschaften aufzubauen. Aber, und natürlich Rousseau war schon noch ein ganz wichtiger Denker, der eben, stimmt schon, sie kommen alle aus dem Individualismus, aber hier geht es nicht nur um die individuelle, also im Sinne von John Stuart Mill und so weiter, individuelle, liberale Freiheit, sondern auch um die politische Freiheit, die aus der Antike kommt und die für Rousseau ja sehr wichtig war. Für ihn war das Wesentliche eigentlich die Volkssouveränität, die eben die Volonté générale und diese Dinge. Was ich aber sagen will, alles das ist nur ein Teil der Menschenrechte. Das ist das, was wir bürgerliche und politische Rechte nennen. Genau. Und da haben Sie völlig
recht. Die Freiheitsrechte.
Die Freiheitsrechte. Ja. Die sind Freiheitsrechte, aber nicht nur die Freiheit vom Staat, sondern auch die Freiheit zum Staat. Also eben auch das Wahlrecht und die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und so weiter. Das ist das eine, das nennen wir heute auch oft das westliche Menschenrechtsdenken.
Ja.
Dem hat schon Karl Marx was völlig anderes entgegengesetzt. In der Judenfrage hat er ja genau die französische Erklärung der Rechte der Menschen, des Menschen und Bürgers analysiert und zerlegt und gesagt, die Bürgerrechte, das sind die eher von Rousseau kommen, die Bürgerrechte sind okay, aber die Menschenrechte sind die Rechte des individualisierten Menschen, des egoistischen Menschen. Und hat dem dann entgegengestellt ein völlig anderes Konzept, das dann Engels und andere Lenin weiterentwickelt haben und dass wir heute das sozialistische, wenn Sie so wollen, Menschenrechtskonzept der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte nennen, das ein ganz anderes ist. Und das war zur Zeit des Kalten Krieges, ist das aufeinandergeprallt. Mhm. Aber schon vorher, und das ist das Wesentliche, in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte kam es zu einer Synthese. Also diese beiden völlig unterschiedlichen Konzepte wurden in einem Dokument niedergelegt.
1948.
Bei der UNO.
Genau.
Das heißt, wir haben, deswegen ist es so falsch, wenn immer wieder gesagt wird, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wäre ein westliches Konstrukt. Nein, überhaupt nicht. Das war ein wirklicher Kompromiss, der schwer erkämpft wurde.
Aber spielten Vertreter anderer Kulturen, Vertreter des globalen Südens oder Ostasiens, damals 1948 eine große Rolle?
Natürlich, Indien war vertreten, China war vertreten, Ägypten, Südafrika, Saudi-Arabien, also alle damaligen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Natürlich waren der Großteil der heutigen Staaten damals noch Kolonien, vor allem in Afrika, aber auch in Asien. Das stimmt, aber die lateinamerikanischen Staaten waren fast in der Mehrheit. Also auch zu sagen, jetzt wäre der Norden faktisch wirklich bestimmend gewesen, stimmte auch damals schon nicht. Wichtige Impulse kamen aus Chile oder aus dem Libanon oder auch aus China und natürlich, darf man nicht vergessen, aus der Sowjetunion.
Ja. Und das Gleichsetzen von Menschenrechten und westlichen Werten würden Sie entsprechend ablehnen?
Ja, ist ein völliger Unsinn.
Ja, also der Begriff westliche Werte kommt in Ihrem Sprachschatz nicht vor?
Ich weiß nicht genau, was westliche Werte sind. Das ist für mich so, was ist der Westen? Wenn ich Europa als den Westen ansehe, wir haben zwei Weltkriege verbrochen. Wir sind diejenigen, die den Nationalsozialismus, den Faschismus, den Holocaust hervorgebracht haben. wie kann man da von westlichen Werten sprechen? Also es ist natürlich schon, es stimmt, dass die westliche liberale Demokratie so ein westlicher Wert ist. Aber ich war gerade erst in Taiwan, wo wieder die Todesstrafe diskutiert wurde und wo mir gesagt wurde, aber warum sollen wir in Ostasien diese westlichen Werte akzeptieren? Und meine Antwort war aber, die Führungsmacht der sogenannten westlichen Welt sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die genau die Todesstrafe haben. Also wie kann das dann westliche Werte sein, während die Lateinamerikaner schon vor den Europäern die Todesstrafe abgeschafft haben? Also da wird immer, das ist ein ideologisches Konstrukt, immer zu sagen, die Menschenrechte wären westliche Werte, die anderen oktroyiert werden. Es ist vielmehr der Kapitalismus, der anderen oktroyiert wird.
Ja. Ich glaube, dass auch ein Vordenker der Menschenrechte wie Immanuel Kant den Begriff westliche Werte nicht verwendet hätte. Nein, aus zwei Gründen. Der erste ist, dass er sich als Königsberger damals nicht als Teil des Westens gesehen hat, weil es diesen Begriff von Westen, den wir heute haben, der mehr oder weniger gleichbedeutend ist mit den NATO-Mitgliedstaaten, in dieser Form nicht gab.
Ja.
Und das zweite ist, weil er gesagt hat, Menschenrechte sind universell und ideal gedacht. Und wenn sie ideal gedacht sind, dann können sie keiner Himmelsrichtung angehören und keine geografische Heimat haben.
Dem stimme ich völlig zu. Also Menschenrechte sind meiner festen Überzeugung nach das einzige derzeit universell anerkannte Wertesystem, das es gibt. Mhm. Es gibt keine Religion, keine Ideologie, die sie für sich beanspruchen kann, universell gültig zu sein. Es gibt keinen einzigen Staat der Welt, auch nicht Nordkorea oder Eritrea oder die schlechtesten Staaten in der Umsetzung der Menschenrechte, die nicht zumindest 5 der wesentlichen UNO-Konventionen über die Menschenrechte ratifiziert, das heißt, das völkerrechtlich verbindlich anerkannt haben.
Mhm. Selbst wenn sie dagegen verstoßen,
aber das ist bei allen Gesetzen, wird dagegen verstoßen, aber deswegen stellt man nicht das Konzept dahinter grundsätzlich in Frage.
Ich möchte auf einen für mich wesentlichen Punkt kommen. Deswegen habe ich gerade so einen Schwerpunkt darauf gesetzt, auf diese individualistische Konzeption der Menschenrechte. Weil es gibt ja inzwischen auch lokale Menschenrechtschartas und Menschenrechtserklärungen. Es gibt die afrikanische Charta der Menschenrechte, es gibt eine asiatische Deklaration der Menschenrechte. Und die unterscheiden sich aber in einem sehr, sehr wesentlichen Punkt. Und ich würde sagen, neben vielen Details scheint mir immer der wichtigste Punkt zu sein, die Bedeutung, die die Gemeinschaft darin hat. Als ich vorhin sagte, Menschen sind keine Schneeleoparden, ist also biologisch falsch, Menschen sind keine Einzelgänger. Da sind also die afrikanischen Staaten, auch die asiatischen Staaten meinen, man könnte das Individuum nicht so, wie es in der westlichen Tradition ist, aus der Gemeinschaft heraus isolieren. Das würde quasi der Natur des Menschen widersprechen. Es widerspricht auch, sagen wir mal, der kulturellen Tradition. Also in den nicht so weit fortgeschrittenen industrialisierten Ländern spielen natürlich Familienverbände eine sehr viel größere Rolle. Clans spielen eine größere Rolle, Sippen, Stammeszugehörigkeit und so weiter. Und das spiegelt sich in der Erklärung der Menschenrechte wider. Können Sie sagen, es gibt mehrere Konzeptionen von Menschenrechte oder im Sinne Kants, es kann nur eine geben?
Historisch gesehen, und manche Theoretiker sprechen von Generationen von Menschenrechten, ich mag diese Klassifizierung nicht, weil eine Generation normalerweise die andere ablöst, sondern von unterschiedlichen Dimensionen. Wir reden von den bürgerlichen und politischen Rechten, die eher der westlichen Tradition des Liberalismus entsprechen und der Demokratie. Dann eben die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, die zweite Dimension, die sehr stark, also Rechte auf Gesundheit, auf Bildung, auf Nahrung, auf Wasser, auf einen mindest angenehmen Lebensstandard und so weiter. Also das sind eine zweite Dimension, die man miteinander aber denken muss. Und die dritte Generation oder Dimension sind kollektive Rechte der Menschen. Und die gibt es auch in den Vereinten Nationen. Also das Selbstbestimmungsrecht der Völker war das Wichtigste. Aber es gibt ein Recht auf Entwicklung. Es gibt jetzt auch ein Recht auf eine gesunde und nachhaltige Umwelt, die die Generalversammlung vor kurzem anerkannt hat. Die steht schon in der afrikanischen Charta der Rechte der Menschen und Völker. Also die haben wir von Anfang an gesagt,
es gibt...
Die ist aus 1981, also die haben damals schon gesagt, auch ein Recht auf Frieden, Umwelt, Entwicklung und so weiter, die eben individuelle Rechte neben Kollektive gestellt haben. Das kennen wir aber auch aus unserer Tradition, wenn Sie nur an den Minderheitenschutz denken. Da geht es ja auch darum, Minderheiten als Kollektive zu schützen in ihrer kulturellen Identität, sprachlichen, ethnischen und so weiter. Also das ist nichts.
Auch nicht individualistisch gedacht,
genau. Auch nicht
auch schon kollektiv genau, gedacht.
Auch kollektiv gedacht. Ja. Also das ist nichts völlig Neues, sondern Menschenrechte haben diese unterschiedlichen Dimensionen eben miteinander verknüpft. Dass der Westen stärker halt die eine Dimension, die individualistische, liberale, in den Vordergrund stellt und Kuba oder auch China die zweite Dimension stärker in den Vordergrund stellt, ist okay. Aber trotzdem auf der universellen Ebene sind alle gleichberechtigte Menschenrechte.
Das hört sich gut an. Aber ich frage mich, ob es im Einzelfall dann nicht zum Konflikt kommt. Also wenn ich mit Hinweis auf die Gemeinschaft oder das Kollektiv individualistische Menschenrechte nach westlichem Verständnis einschränke, dann habe ich doch einen Wertekonflikt vorliegen, oder?
Nein, nicht notwendigerweise. Also Menschenrechte sind ja keine absoluten Werte, sondern Menschenrechte leben vom Verhältnismäßigkeitsprinzip. Menschenrechte, es gibt also nur wenige Menschenrechte, die nicht einschränkbar sind. Das Folterverbot
gehört dazu
und das Sklavereiverbot. Ja. Dann sind wir aber schon mehr oder minder am Ende. Ja. Alle anderen leben davon, dass es Rechte gibt. Wir haben das Recht auf persönliche Freiheit, aber wir haben Gefängnisse.
Ja.
Das heißt, unter bestimmten Voraussetzungen darf die Polizei Leute festnehmen oder muss das sogar tun. Und wenn ein Gericht sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, dann sind sie für eine bestimmte Zeit ihre persönliche Freiheit los, weil sie sitzen im Gefängnis. Aber das ist ja kein Wertewiderspruch, sondern und das Gleiche ist mit der Meinungsfreiheit. Wenn sie durch ihre Meinungsfreiheit andere aufstacheln zu Hass und Gewalt und so weiter, dann hat der Staat nicht nur das Recht, sondern sogar die Verpflichtung, sie einzuschränken in ihren Freiheitsrechten. Das ist immer mitgedacht. Und das heißt eben, Freiheitsrechte können und sollen auch eingeschränkt werden, wenn sie zu sehr individualistisch nur auf meinen eigenen Vorteil gedacht sind, sondern wenn ich nicht die Rechte anderer gleich mit berücksichtige.
Aber da dieses Spiel ja insgesamt relativ ist und von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht absolut, macht es ja auch relativ schwierig, andere Staaten zu kritisieren. Ich meine, es gibt Staaten, wo die Menschenrechtslage verheerend ist. Und die Frage ist, wie geht man dann damit um? Da kann man also nicht nur sagen, das ist jetzt relativ ein bisschen merkwürdig, sondern da muss man sagen, das ist absolut nicht in Ordnung, was da ist. Jetzt gibt es aus meiner Sicht, aber Sie werden mir erklären, warum ich da falsch liege, einen Widerspruch zwischen auf der einen Seite gibt es ein Recht der Staaten auf Nichteinmischung. Gerade China sagt das bei jeder Gelegenheit immer, wenn es kritisiert wird. Und auf der anderen Seite, wenn Menschenrechte universell gelten und wenn sie von all diesen Ländern auch unterzeichnet worden sind, dann müssen sie ja doch irgendwie auch einforderbar sein, auch von der internationalen Staatengemeinschaft. Bringen Sie mal ein bisschen Licht in das Dunkel. Also wie verhält sich das Recht auf Nichteinmischung der Staaten zum sozusagen normativen Zwang zur Einmischung, wenn Menschenrechte verletzt werden?
Also das Recht auf Nichteinmischung ist eines von vielen Prinzipien des Völkerrechts. Man soll sich nicht ohne irgendwelchen Grund in die Angelegenheiten anderer Staaten einmischen. Die Menschenrechte sind eine Ausnahme davon. Das heißt, der Schutz der Menschenrechte bedeutet immer Einmischung in die innerstaatlichen Angelegenheiten. Das war neu mit 1945. Da hat der Nationalsozialismus sehr, sehr viel dazu beigetragen. Bis dahin, wenn Sie an den Völkermord der Türken, an den Armeniern im Ersten Weltkrieg denken, dann wussten alle, was passiert, aber man durfte sich nicht einmischen in die inneren Angelegenheiten der Türkei. Dann ist der Holocaust passiert und man hat überlegt, das kann ja nicht sein, dass das eine innerstaatliche Angelegenheit der Deutschen und Österreicher ist, sondern da gibt es eben doch höhere Werte und das sind eben die Menschenrechte, die hier auch von der internationalen Staatengemeinschaft gegenüber Staaten eingefordert und wenn nötig auch mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Das war zur Zeit des Kalten Krieges sehr, sehr schwer möglich, weil das einzige Organ der Vereinten Nationen, das Zwangsmittel hat, der Sicherheitsrat ist und der war blockiert. Deswegen hat sich das verändert nach Ende des Kalten Krieges Und wir haben klare Fälle, wo zugunsten von Menschenrechten eben auch der Sicherheitsrat tätig wurde.
In der Elfenbeinküste und in Libyen.
Das war später dann mit der Responsibility to Protect. Aber wir haben schon vorher, wenn Sie nur denken, zum Beispiel an Osttimor zum Beispiel, wir haben auch die ganze Zeit nach dem Bosnienkrieg, also während des Bosnienkriegs hat es leider noch nicht funktioniert, weil das Ganze noch ziemlich neu war und die europäischen Staaten hier unterschiedliche Spiele gespielt haben. Aber dann nach 1995 sehr wohl gab es eine massive Einmischung. Es gab es in Sierra Leone, es gab es also in vielen Staaten, in Somalia schon, wo man eigentlich, und das war so ein bisschen der Grund, warum die USA dann, weil dort ihre eigenen Soldaten getötet wurden, dann sehr, sehr skeptisch waren, sollen wir Bodentruppen schicken. Aber die Idee war sehr wohl, und das ist eben das Neue nach Ende des Kalten Kriegs, dass wir gesagt haben, dass es eine legitime Aufgabe der internationalen Gemeinschaft ist, Menschenrechte auch gegen den Willen von Staaten zu schützen. Mhm. Und das war
also eine Legitimation von Interventionskriegen unter der Voraussetzung, dass der Weltsicherheitsrat dem zustimmt.
Ja.
Jetzt haben wir aber die gleiche Situation. Der Weltsicherheitsrat ist auch in allen großen und wichtigen Fragen nicht anders blockiert, als es schon früher in den Zeiten zwischen den USA und der Sowjetunion der Fall war. Wir haben heute genau die gleiche Situation, dass Antagonisten dort sitzen, dass Russland, dass China und die USA völlig unterschiedliche Interessen haben und dass es sehr, sehr selten zu einstimmigen Entscheidungen kommt. Damit wird die UNO ohnmächtig. Ja, und im Zweifelsfall wird die UNO auch gar nicht mehr gefragt. Sie selber haben so lange mit der UNO und für die UNO gearbeitet. Fällt Ihnen was ein, wie man das ganze System in die Bedeutung bringen könnte, die man mal erhofft hat, dass es sie kommen würde Anfang der 90er Jahre? Also Reformvorschläge für die UNO?
Ja, sicher. Also es gab eine große Reformkonferenz der Vereinten Nationen 2005, Kofi Annan, damals als Generalsekretär, hat wirklich große Vorschläge gemacht. Das Hauptproblem ist, dass die fünf Siegermächte des Zweiten Weltkriegs weiterhin die einzigen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats sind, also eben China, heute Russland statt der Sowjetunion, die USA, England und Frankreich, und dass die ein Vetorecht haben. Das ist, muss abgeschafft werden. Da gibt es verschiedene Modelle, zu sagen, es müssen die wichtigen Staaten des globalen Südens, Brasilien, Südafrika, Nigeria, Indien zum Beispiel, Japan und so weiter, sollten auch ständige Mitglieder werden, aber dann müssen wir natürlich das Vetorecht durch eine qualifizierte Mehrheit ersetzen. Ob das jetzt 2/3 oder 4/5 ist, darüber kann man sich einigen. Aber dass nicht ein Staat alles blockieren kann, wie wir das derzeit wieder haben, leider. Wir sind wieder in einem Kalten Krieg. Ne? Ja. Das ist die eine Möglichkeit. Das zweite war, dass die UNO von Anfang an gesagt hat, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wurde der Krieg verboten. Das Gewaltverbot der UNO-Satzung ist ein ganz was Wesentliches. Und man gesagt hat, wenn ein Staat einen anderen angreift, dann ist der Sicherheitsrat gefordert, hier Frieden zu schaffen und wenn es nicht anders geht, mit einem stehenden Heer der Vereinten Nationen. Mhm. Das ist aber nie geschaffen worden.
Nee. Deswegen hat die NATO ja die Frage stellen, also wer finanziert dieses Heer? Wer befehligt dieses Heer?
Ja. Das kann man ja, also da gibt es viele, also damals schon Überlegungen, zu sagen, ein stehendes Heer, so wie es auch UNO Polizei gibt und so weiter, das kann man UNO Beamte geben. Der oberste Befehlshaber ist der Generalsekretär, dann gibt es einen Militärausschuss. Das gibt es ja alles. Es gibt nur, wenn heute der Sicherheitsrat sagt, ja, in diesem Fall soll die UNO militärisch agieren, da muss der Generalsekretär jetzt hausieren gehen und fragen, wollt ihr mir nicht bitte Truppen zur Verfügung stellen? Und deswegen dauert das auch so lange. Das heißt, wenn da es ein professionelles, eine schnelle Eingreiftruppe etc. gibt, das waren alles alte Vorschläge, die nie realisiert wurden,
ja, ich kann
dann
mir
wäre
auch nicht
das
vorstellen.
Vielleicht möglich.
Naja, gut, aber also die Idee klingt schön. Ich stelle mir nur vor, dass diejenigen, die die Macht haben, die Macht sehr ungern abgeben.
Das
heißt, also diejenigen, die das Vetorecht haben, die werden sich das Vetorecht nicht nehmen lassen. Und warum sollen die größten Militärmächte der Welt zurückstecken und gegenüber einem stehenden Heer der UNO? Also das wäre ja ein freiwilliger Machtverzicht und da müsste man lange zurückgreifen und überlegen, wann hat es das jemals gegeben, dass eine Weltmacht oder eine Großmacht, ja, sei es eine halbe wie Russland oder sei es eine gewaltige wie die USA, freiwillig einen derartigen Machtverzicht eingehen würden.
Das war ja auch der Grund, warum das nicht funktioniert hat.
Können Sie sich irgendetwas vorstellen, was Länder wie Russland, wie die USA, wie China dazu bewegen könnte, dem zuzustimmen?
Ich glaube, wir leben in einer der größten Krisen. Wir waren noch nie in einer so großen Krise wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und wenn uns das Wasser bis hierher steht, dann glaube ich weiterhin an die Vernunft. Dass dann die Staaten zusammenkommen, sei das jetzt die Klimakrise, sei das zunehmende Gefahr eines Dritten Weltkriegs, ob das jetzt durch den Nahostkonflikt ausgelöst wird oder möglicherweise auch durch den Russland-Krieg gegen die Ukraine etc. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir mit gewaltigen Problemen konfrontiert sind. Und irgendwann einmal hoffe ich, dass die Menschen und die Politikerinnen klug genug sind, zu sagen, wir brauchen keinen Dritten Weltkrieg, weil der wird höchstwahrscheinlich ein atomarer sein. Mhm. Das heißt, wir müssen vorher die Notbremse ziehen und daher die UNO nicht neu erfinden. Die UNO ist im Prinzip eine sehr, sehr gute Organisation. Sie hat nur gewisse Geburtsschwierigkeiten, die damals halt notwendig waren, um sie zu schaffen, aber die man mit einem Willen zur Reform auch durchaus reformieren kann. Kofi Annan war zu optimistisch, aber in der Zwischenzeit ist die Situation viel, viel schlechter geworden. Und daher glaube ich, dass wir aus all diesen Krisen auch Hoffnung schöpfen müssen, dass wir diese Krisen zum Anlass nehmen, auch wirklich was zum Positiven zu verändern.
Welche Mehrheit bräuchte die UNO, um ihre eigene Satzung zu ändern? Und gäbe es dagegen ein Vetorecht?
Also es bedarf dazu leider Gottes wieder des Sicherheitsrats. Also in der Generalversammlung ist das alles kein Problem. Da finden wir auch Zweidrittelmehrheiten. Das haben wir auch jetzt wieder gesehen. Es ist der Sicherheitsrat. Ne? Also es müssen die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats auch bereit sein. Aber der Druck, muss ich jetzt auch wieder sagen, von den BRICS-Staaten zum Beispiel. Also das sind neue ökonomische, aber auch politische Mächte des globalen Südens. Denken Sie nur an Indien oder Brasilien, die auch wirklich hier ein Gegengewicht zu den westlichen Staaten vor allem, aber natürlich auch zu den 5 ständigen Mitgliedern stellen wollen.
Also der allmähliche Übergang von einer monopolaren oder unipolaren Weltordnung unter der Ägide der USA hin zu einer multipolaren Weltordnung ist aus Ihrer Sicht weniger eine Bedrohung als eine Chance, auch die UNO wieder als Schiedsrichter in eine neue Position zu bringen, also frei quasi nach Thomas Hobbes. Ja, der sagte, wenn man sich streitet, braucht man eine Zentralgewalt als Schiedsrichter. Ja, ja. Also halten Sie tatsächlich für denkbar, dass wir in den nächsten Jahrzehnten in eine solche Entwicklung gehen können, die die UNO wirklich zu einem ernstzunehmenden Weltschiedsrichter machen könnte?
Ich glaube nicht in Jahrzehnten, ich glaube schon viel früher. Ich glaube zum Beispiel, dass der derzeitige Krieg Israels gegen die Hamas in Gaza eine große Chance für die UNO wäre, hier wirklich wieder aktiv zu werden, wenn die USA bereit sind, ihr Vetorecht aufzugeben. Sie haben das bei der letzten Sicherheitsratsresolution schon getan. Sie haben damit ein deutliches Zeichen gesetzt. Südafrika hat eine Klage sogar eingebracht, das ist einer der BRICS-Staaten. Das heißt, hier könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die UNO gemeinsam zu einer klaren Lösung kommt, um diesen Konflikt zu beenden. Und das würde die Rolle der Vereinten Nationen sehr stärken, nicht nur jetzt für Israel-Palästina, sondern für all die anderen großen Konflikte im Nahen Osten, ob das Syrien ist, ob das Jemen ist, im Irak nach wie vor, der Libanon ist eigentlich ein Failed State und so weiter. Also das heißt, die hängen ja alle eng miteinander zusammen. Hier dann wirklich alle wesentlichen Akteure, aber unter der Ägide der Vereinten Nationen an einen Tisch zu bekommen, natürlich auch den Iran, auch Saudi-Arabien, alle müssen hier mittun, um zu einer Neuordnung im Nahen Osten zu kommen. Wenn das gelingt, und das könnte sehr, sehr schnell gelingen, wenn die USA bereit sind, das zu tun, auch gegen den Willen Israels, und das würde die UNO so sehr stärken, dass sie dann möglicherweise auch in anderen Konflikten eine stärkere Rolle spielen könnte.
Wie könnte ein ganz konkretes Eingreifen der UNO in den Nahostkonflikt aussehen?
Das Konzept der Schutzverantwortung, Responsibility to Protect, besteht ja weiterhin. Das ist eine Generalversammlungsresolution, Sicherheitsrat, und bedeutet, dass im Wesentlichen jede Regierung die Verantwortung hat, ihre eigene Bevölkerung gegen schwerste Verbrechen, gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Genozid zu schützen. Wenn ich das auf Israel anwende, dann besteht diese Schutzverantwortung nicht mehr, insbesondere gegenüber der palästinensischen Bevölkerung. Aber auch viele Israelis sind ja ermordet worden. Das heißt, hier könnte sehr wohl die Vereinten Nationen eingreifen, indem sie eine Übergangsverwaltung einsetzen. Und zwar eben nicht nur für die besetzten Gebiete, also für die Westbank und den Gazastreifen, sondern für ganz Israel. Und solche Übergangsverwaltungen haben wir in Bosnien-Herzegowina gesehen, im Kosovo immer noch, aber vor allem in Osttimor, die dann sehr kurz auch sein können, damit in dieser Zeit die Vereinten Nationen dort eben den Krieg einmal beenden, aber dann auch die Voraussetzungen schaffen, die ökonomischen Voraussetzungen schaffen, die politischen, dass dann auf der Basis einer Zwei-Staaten-Lösung auch wirklich freie Wahlen in den palästinensischen Gebieten stattfinden, aber auch in Israel eine neue Regierung gewählt werden kann, die stärker für Frieden optiert als die Regierung, die wir derzeit haben.
Können Sie sich vorstellen, dass die USA dem zustimmen werden?
Die USA müssen natürlich sehr über ihren eigenen Schatten springen. Das wäre was ganz was Neues. Aber auf der anderen Seite, die Chance für Präsident Biden, wenn er die Wahl gegenüber Trump gewinnen will, auch sich wirklich zu profilieren als derjenige, der gemeinsam mit den anderen Staaten, die ja derzeit schon aktiv sind, wie Südafrika, wie Brasilien, wie Russland und so weiter, hier durch die Aufgabe des Vetos dazu beigetragen hat, dass es eine nachhaltige Friedenslösung für Israel und Palästina gibt. Und das könnte dann ausgeweitet werden in einer generellen Friedenskonferenz, die auch Syrien einbezieht, den Irak, Jemen und die anderen Krisenherde im Nahen Osten.
Also Ihre Vorstellung, dass die UNO als Phönix aus der Asche aus dem Nahostkonflikt aufsteigen könnte,
ja,
und dass sie eine wichtige und unverzichtbare Rolle dabei spielen könnte, den Übergang hin zu einer multipolaren Weltordnung friedlich statt durch Kriege zu lösen, ist eine so schöne Vorstellung, dass ich sie gerne mit Ihnen teilen würde. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Nowak.
Ich danke.